Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Morgen, liebe Zuhörer, aus den berühmt-berüchtigsten Studios der Republik. Tobi und ich, alten Gravelhasen, finden uns wieder ein, um euch von den vergangenen Wochen und dem, was ansteht, zu berichten. Wir haben uns eine Weile nicht unterhalten und haben gerade schon gemerkt, es gibt einiges zu erzählen. Unter anderem über wilde Gravel-Erlebnisse beiderseits, Familienzeit und im Launch, der endlich ansteht. Kasachstan geht online. Also, wir nehmen euch mit rein, Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hot Seats und Cold Brews. Ich habe mir in dem Fall ein Hot Brew gemacht. Es ist morgens um 9. Ich habe ein Cappuccino in der Hand.
Es regnet endlich. Wenn man am Tag noch ein bisschen vorhat, dann ist es wahrscheinlich gut, beim Kaffee zu bleiben, oder? Und mit dem Bier erst später zu starten.
Ich bin jetzt auch nicht der Bierfrühstücker, muss ich sagen.
Ja.
Hoffe ich jetzt, dass die Enttäuschung nicht zu groß ist, aber das bin nicht ich, Leute.
Sehr gut, wenn man bei dir auf Instagram geschaut hat, da hat man schon gesehen, es ist einiges passiert. Ich weiß gar nicht, wir haben uns wirklich das letzte Mal gesprochen, das ist schon richtig lange her. Von daher bin ich richtig gespannt, was bei dir so abgegangen ist. Ich habe gesehen, es hat viel mit Flugzeugen zu tun, viel mit Reiserei, mit sehr kleinen Mini-Shreddern und ich würde sagen, da starten wir mal gleich rein und schau mal, womit fangen wir an? Also ich glaube, das erste Thema, was ich total interessant finde, ist, du hast seit Jahren das erste Mal bei der deutschen Enduro DM zugeschaut und bist eben nicht mitgefahren. Erstens, warum? Und zweitens, wie hat sich das angefühlt für dich? Weil du warst ja jetzt doch lange, also du bist immer noch der Pate der deutschen Enduro-Szene, aber jetzt eben nicht mehr aktiv mit dabei. Warum hast du dich dazu entschieden, nicht mitzufahren?
Ja, tatsächlich ein spannendes Thema. Ganz einfacher Grund vermeintlich ist, dass ein guter Freund von mir, ein sehr guter Freund, geheiratet hat an exakt dem Wochenende. Er wollte wohl, weiß ich nicht, ob er mal auf die Probe stellen wollte, wie retired ich dann wirklich bin. Aber ich habe durchgezogen, ich war auf seiner Hochzeit und wir hatten ein richtig gutes Wochenende. Ja, im Endeffekt war es das erste Mal seit über 10 Jahren, dass ich genau an dem Punkt die Freiheit hatte, beziehungsweise mir auch rausgenommen habe, zu sagen, okay, ja, es ist DM, ich hätte nach wie vor super Bock gehabt, da zu sein und sehe auch nach wie vor noch Gründe da zu sein, weil ich Spaß dran habe, weil ich die Verbindung zu den deutschen Racern nach wie vor gerne habe und auch wichtig finde. Ich bin mit vielen noch im Austausch, auch jetzt am Wochenende, als Weltcup geraced wurde in Morillon, schreibe ich mit manchen hin und her, ich check ein bisschen die Zeiten und man ist schon noch so ein bisschen präsent. Deshalb, DM ist auf jeden Fall immer ein Ding und es wäre tatsächlich meine 10. DM im Enduro gewesen. Und ich habe noch einen Post dazu gemacht und habe dann selber so ein bisschen zurückgezählt. Musste dann mal googeln, wie oft ich eigentlich deutscher Meister war, weil ich war mir nicht sicher. Also das zeigt vielleicht auch, wie viel Wert dann am Ende vom Tag so Ergebnisse haben. Aber ganz cool ist tatsächlich, dass ich alle 9 DMs, die ich gefahren bin, auf dem Podium stand. Also wer... Wahrscheinlich härter denn je gewesen, das bei der 10. DM auch zu schaffen, weil der Pace wirklich, wirklich krass ist. Also die Jungs sind richtig gut unterwegs und die Mädels. Also davon mal abgesehen, hätte ich einfach Bock gehabt, dabei zu sein und ja, nach wie vor da involviert zu sein. Weil es ist eine coole Szene, eine coole Community. Aber wir haben Hochzeit gefeiert und das war der Grund, warum ich nicht dabei war. Und es war ein bisschen komisch, ja.
aber es ist ja spannend, wenn du nicht weißt oder nicht genau wusstest, wie oft du deutscher Meister geworden bist. Das zeigt ja auch so ein bisschen, also das, was zählt, ist einfach das letzte Mal, oder? Also man wird immer am letzten Ergebnis gemessen und nicht an den davor.
Ja, ich meine, wenn ich dann so durchgehe, auch Bilder sehe, dann klar, denk mal so, oh, ja, was war denn jetzt eigentlich der coolste Sieg oder der wichtigste Sieg oder wie auch immer. Aber so das erste und das letzte Mal sind so die definitiv am längsten wahrscheinlich in Erinnerung bleiben.
Beides sieht man nicht kommen, ne? ob man das erste Mal Deutscher Meister wird, und man sieht auch nicht kommen, wann man das letzte Mal Deutscher Meister wird.
Ja, Fakt, definitiv. Klar, und ich meine, beim letzten Mal habe ich mich vermeintlich eher dazu entschieden. Beim ersten Mal war halt so, ja, probierst du halt und dann hoch, krass, hat funktioniert. und klar, im Endeffekt habe ich ja einen Cut gemacht, wobei ich nicht mir rausnehmen würde, jetzt zu sagen, ja, ich wäre auch 10, 15 Mal Deutscher Meister geworden, wenn ich dran geblieben wäre mit allem und darauf den Fokus gelegt hätte. Aber klar, irgendwo sagt man dann, das Thema, das Kapitel ist abgehakt, das ist erledigt.
Aber wie ging es dir jetzt so damit? Also ist es so, guckst du mit so wehmütig zurück und sagst, boah, ich hätte schon Bock dabei zu sein? Oder ist es so, nee, das Kapitel ist wirklich abgeschlossen und es ist gut, so wie es ist?
Sowohl als auch. Also ich merke zum einen schon, dass in mir nach wie vor eine Leidenschaft für das Racing da ist, auch fürs Weltcup-Racing. Jetzt am Wochenende war ja Morillon der letzte Enduro-Weltcup der Saison, wo ich im Endeffekt vor genau einem Jahr mein Retirement auch publik gemacht habe und
gefeiert
auch entsprechend gefeiert und genossen habe auf den Strecken wie nachher in den Pits. Also es war schon auch ein besonderes Rennen für mich und ist auch ein besonders cooles Rennen. Und da habe ich auch wieder gedacht, oh, ich hätte schon richtig Bock jetzt dabei zu sein. Die Strecken sahen extrem gut aus. Es ist eine mega Location. Der Vibe war richtig gut. Die Deutschen haben sehr, sehr gut performt. Also es war richtig vieles so, wo man gesagt hat, hätte ich jetzt auch einfach Bock dabei zu sein. Aber das zeigt ja einmal mehr, dass mir das was bedeutet hat, was ich gemacht habe und dass es halt einen gewissen Wert hat, nach wie vor für mich. Und ich habe mich eben proaktiv dafür entschieden, dass das Kapitel jetzt in der Form abgeschlossen ist und das bereue ich keineswegs. Also ganz im Gegenteil, ich merke immer wieder, gerade in anderen Situationen in meinem Alltag, dass es genau die richtige Entscheidung war. Und bin super glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und trotzdem hat man halt in sich noch so diesen Part, der halt dann doch immer hinguckt und so denkt, oh, ja Mann, es ist nach wie vor geil und ich hätte nach wie vor Bock drauf, aber ich weiß auch, was der Preis dafür ist, um da in einer gewissen Form zu stehen und den möchte ich halt gerade nicht mehr zahlen.
Mhm. Ja. Ja, und ich meine, du wolltest ja auch, dein Ziel war ja auch einfach, andere Rennen zu fahren und was anderes zu sehen. Und das machst du ja wirklich ganz gut. Du bist Transmadeira gefahren und ich glaube, du bist jetzt quasi schon wieder auf dem Weg zu einem anderen Rennen, was du so noch nie bestritten hast, oder?
Genau, also ich weiß gar nicht, ob es dann offiziell mein zweites Rennen der Saison ist. Ja, wobei, ich bin ein paar E-Bike-Rennen gefahren, aber jetzt von den Trans-Rennen hatte ich mir vorgenommen, so ja eigentlich 3 Stück zu fahren übers Jahr. Mal gucken, ob ein drittes sich noch ausgeht. Aber ich fahre kommende Woche bei einem kleinen Schweizer Rennen mit, was ich vorher nie auf dem Schirm hatte. Trans-Aventure heißt das Ganze. Mhm. Und das ist eigentlich so, wenn dir Trans-Madeira noch ein bisschen zu krass ist, im Sinne vom Commitment, oh, ich weiß nicht, ob ich so viele Tage und direkt einen Flug und musst im Zelt pennen, dann ist Transaventure vielleicht so der Ease-In, weil da kannst du im Hotel pennen, du kannst aber auch campen, also das ist so ein bisschen flexibel, weil du immer am selben Spot schläfst, aber von da aus so sternförmig in verschiedene Regionen tageweise dein Rennen fährst. Und so wie ich es verstanden habe, ist es so ein bisschen ein Genießer Trans-Enduro-Rennen. Und nicht so super hart, aber wir sprechen uns danach dann nochmal. Genau, da werde ich nächste Woche am Start sein und freue mich mega drauf, weil ich bin in der Region schon mal eine Trail-Trophy gefahren. Hm? Das hat aber natürlich...
Lenzerheide wahrscheinlich, ne?
Nee, das war Flims.
Ah, okay. Ja.
Genau, und das war aber natürlich nur ein Spot und das war auch, boah, keine Ahnung, 8 Jahre oder so her schon. Das heißt, ich freue mich einfach wieder an einen Spot zurückzukommen, den ich lange nicht gesehen habe und wo ich auch dann definitiv Neues sehen werde. Genau. Und das ist auch so ein Punkt, den ich einfach feiere. Ich fahre gerade an vielen Orten Rad, wo ich die letzten Jahre nicht Rad gefahren bin.
Ja, ja. Das ist schon cool. Ne? Ja, vor allem die Region da, Graubünden, das ist halt einfach mega geil. Ne? Also ich war ja lange in der Lenzerheide, habe ja sehr eng mit denen zusammengearbeitet, kenne dadurch dann eben das Bike Kingdom oder die Lenzerheide sehr gut und natürlich auch drüben Flims Lags. bin ich schon einige Rennen gefahren. Da gab es damals das auch so ein Red Bull Event. Ich weiß gar nicht genau, wie das...
So, wo ihr nachts gefahren seid, oder? Da gab es so ein Ding nachts mit Foxhunt oder sowas, hieß es so?
Ja, irgendwie so, genau, ja, richtig.
Oder Night und, Fox oder so und dann mit Norshore-Elementen.
Ja, ich, genau. Ja, ja,
das richtig. Sah auf jeden Fall immer untere... sketchy aus auf den Bildern.
Und genau, Lenzerheide bin ich schon oft die Trail Trophy gefahren und ja, grundsätzlich mag ich die Region da sehr. Ich war jetzt auch schon länger nicht mehr da und Bekannte von uns wohnen ja da und haben ein Hotel, die Gehrig Twins. Und wir hatten jetzt tatsächlich mal überlegt, ob wir im Herbst die mal besuchen fahren im Hotel und einfach die Region auch nochmal auschecken, weil das ist so schön und ich würde halt einfach super gerne wieder dahin zurück und ein paar Trails fahren. Ja, also ja. Richtig cool, dass du das machst und da wünsche ich dir auf alle Fälle jetzt schon mal ganz viel Spaß. Erfolg wirst du wahrscheinlich eh haben, aber ich wünsche dir auf alle Fälle schon mal ganz viel Spaß dabei und das ist, glaube ich, noch deutlich wichtiger wie der Erfolg, oder?
Ja, ich habe gehört, es gibt sehr guten Aperol jeden Abend wichtig. nach dem Ziel einfahren und dann.
Ich hoffe, du hast den großen Geldbeutel dabei in der Schweiz.
Ja, ich habe jetzt extra gespart.
Sehr gut.
Kann ich mir hoffentlich auch einen zweiten leisten.
Ja, okay. Sehr gut. Du hast schon im Intro gesagt, finally wird unser Kasachstan-Video released. Es hatte ja einige Gründe, warum das jetzt so spät erst rauskam. Wir haben das ja im Herbst produziert und dann lag so ein bisschen daran, dass wir einen Helm dabei hatten, den Abus Targon, der halt dann erst später released wurde. Und ja, jetzt ist es soweit. Das Video kommt raus und ich finde, es ist richtig, richtig geil geworden und ich freue mich, das zu zeigen. Es ist halt die zweite Episode unseres Full Circle, das Videoprojekt, was ich jetzt dieses Jahr angefangen habe. Und ich finde, es ist wieder richtig, richtig cool geworden, weil es halt einfach nicht nur so das Riding von uns zeigt, sondern es ist auch alles drumherum. Also vom staubig im Zelt aufwachen bis hin zu den Emotionen, die dann irgendwann unsere Guides auch hatten, wenn wir irgendwelche Lines gefahren sind. Und ja, als ich das jetzt so gesehen habe und so final abgenommen habe, das Video, da habe ich mich eigentlich wieder zurückerinnert, wie geil das eigentlich war oder wie schön der Trip war und wie viel Spaß das auch mit dir gemacht hat. Also ja, das ist, ich glaube, das sieht man auch in dem Video. Und ja. Richtig, richtig cool. Freue ich mich mega drauf, das jetzt zu zeigen. Und ja. Schöne Erinnerungen auf alle Fälle.
Ja, es ist, ich finde, so ein Video ist ja dann auch irgendwie die perfekte Erinnerung, die man für sich selbst geschaffen hat von so einem Trip, weil wie du schon sagst, man, ja, du lebst halt irgendwie so weiter und vergisst viele Details schon wieder, so ein Stück weit, und dann guckst du dir so ein Video an und durchlebst es selbst nochmal, was eigentlich da alles passiert ist. Und ja, das war ja schon so ein Trip, wo in einer kurzen Zeit Dinge passiert sind für ein halbes Leben, so ungefähr, jetzt mal überspitzt gesagt. Also es ist ja so viel in dieser Zeit drin gewesen, so viele Elemente und ja, mega einfach. Ich freue mich super darauf, auch die Reaktionen zu sehen, wie Leute das annehmen und wahrnehmen. Für mich ist es auf jeden Fall auch gelungen und es rahmt wirklich diesen Trip sehr, sehr gut ein. Also es ist, wenn man das Video guckt, hat man das Gefühl, man hat wirklich den Trip erlebt. Ein Stück weit und es ist jetzt nicht so, dass da nur Fragmente oder ja, ausgeklammert sind oder wie auch immer, sondern es passt echt und zeigt das, was wir erlebt haben im Endeffekt. Und ich hätte auf jeden Fall Bock auf ein weiteres Abenteuer.
Auf alle Fälle, ja. Es sind ja schon ein paar in der Planung. Mal gucken, was sich davon durchsetzt. Aber ja, das war auf alle Fälle super cool und ich würde sagen, der ganze Trip geht dann jetzt mit dem Release des Videos gebührend zu Ende. Und ja. Da freue ich mich drauf, ja. Also das heißt, checkt mal das Kasachstan-Video aus und lasst uns mal wissen, was ihr davon haltet, wie euch das gefällt, was ihr vielleicht auch bei der nächsten Episode nochmal anders haben wollt und so. Ich glaube, was halt ganz wichtig ist, wir haben uns da zwar irgendwie irgendwelche Berge runtergestürzt, wo vorher noch keiner runtergefahren ist, aber wir haben trotzdem versucht, das so safe wie möglich zu halten. Und ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, dass wir haben in Kasachstan schon oft drüber gesprochen, dass G. Edderton ja auch in Kasachstan war und versucht da irgendwie crazy Lines zu fahren. Und er war jetzt gerade in
Bolivien.
Bolivien, ne? Und hat es irgendwie schon wieder nicht safe da rausgeschafft. Und das finde ich schon irgendwie crazy. Wie siehst du das? Weil mir macht das dann irgendwie gar keinen Spaß, da so zuzugucken, wie jemand versucht irgendwie, also gefühlt versucht er sich umzubringen, oder?
Ja, es ist schon, es ist auch vielerorts ein Thema, weil ja irgendwo in der ganzen, ja nicht nur in der Sportbranche, überall geht es ja um höher, weiter, krasser. Aber irgendwann ist halt auch der Punkt erreicht, wo ein normaler Mensch, ein normaler Zuhörer, ein normaler Zuschauer nicht mehr so wirklich sich mit der Sache identifizieren kann. Das ist dann eine coole Stuntshow, die du dir anguckst. Mhm. Und bei allem Respekt, also allerhöchsten Respekt vor dem, was auch zum Beispiel ein G zeigt und was der drauf hat, das ist ja jetzt wirklich nicht einfach nur so ein Evil Knievel, der sich irgendwo runterstürzt, sondern der Typ hat ja wirklich krasse Fähigkeiten. Ich meine, der hat ein paar Weltcups gewonnen, der hat einen Weltmeistertitel und so weiter und so fort. Also ist jetzt nicht so, dass da irgendwie jemand hirnlos Zeug macht, aber er bewegt sich halt schon ganz, ganz bewusst überm Limit, würde ich mal sagen. Mhm. Und ja, zum Beispiel auch dieser berühmt-berüchtigte Rampage-Drop, den er damals gemacht hat, da hat halt jeder andere Fahrer, der vor Ort war, gesagt, mach's halt einfach nicht. So, es wird nicht funktionieren. Und er hat's halt trotzdem gemacht.
Und es hat nicht funktioniert.
Und es hat nicht funktioniert, siehe da. Und ja, das ist halt irgendwie schon so der Punkt, wo man sich dann fragt, okay, muss es sein, dass so mit der Brechstange dann anzupacken und zu versuchen, irgendwie noch einen draufzulegen, wo das Risiko halt exorbitant höher wird. Am Ende vom Tag muss er das natürlich für sich machen und auch jeder Zuschauer muss für sich entscheiden, finde ich es cool oder finde ich es nicht cool. Und ich finde, oft wird dann im Internet zu viel, finde ich nicht cool, geschrien, anstatt einfach mal da, wo man es cool findet, zu schreiben, finde ich cool. Aber um die Sache abzurunden, glaube ich, dass es für viele Leute dann einfach zu realitätsfern ist. Ist dann ein cooler Actionstreifen, wenn es gut geht oder wenn man ein Crash-Video sehen darf, was ja dann leider noch beliebter ist heutzutage. Aber da will ich jetzt gar keine Werbung für so einen Trip machen, wie wir gemacht haben. Aber ich finde, manchmal ist dann so ein bisschen ein nahbares Konzept, wo Leute vielleicht sagen, okay, das ist gar nicht so weit weg von dem, was ich mache. Ja, irgendwie verdaulicher für die Menschen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja. 100%, weil das ist ja das, wo ich mich irgendwie schon vor Jahren zu entschlossen habe, einfach nur noch Content zu machen, der halt nachmachbar ist. Ne? Ich meine, da war Kasachstan jetzt für mich vielleicht ein bisschen, stand so ein bisschen oben drüber, weil du mich da schon sehr gepusht hast, irgendwelche Lines zu fahren, die ich vielleicht so alleine nicht gefahren wäre. Aber von diesem Höher, schneller, weiter, da halte ich persönlich jetzt schon länger nichts mehr von, weil das ist immer so ein bisschen das Ding, egal was irgendwie im Radsport kommt, es muss immer halt absolut ausgemaxt werden. Und das krasser. Ist halt so, genau, also weißt du, du musst halt irgendwie, ach krass, ein Gravelbike, ja, dann lass doch gucken, wie wir einfach gar nicht mehr schlafen und das Rennen nicht dadurch gewinnen, was wir für geile Biker sind, sondern überwiegend, wie wenig wir schlafen können. Und so, und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ob das wirklich am Ende wirklich so zielführend ist, weil man muss das ja auch irgendwie so ein bisschen begreifbar machen, was man da tut, ne?
Und ja, es ist spannend. Ich finde mich ja auch ein Stück weit in beiden Welten wieder, ne? Also ich bin lange, du bist auch lange geraced. So die Basis für Racing ist, dass du selber immer das Gefühl hast, du warst nicht schnell genug. Also musst du nochmal schneller fahren. So, ne? Du musst nochmal versuchen, dich selber zu schlagen. So, da geht's ja dann im besten Falle gar nicht darum, die anderen zu schlagen, sondern eigentlich geht's ja beim Rennenfahren immer darum, dich selber zu schlagen und zu sagen, okay, wie viel mehr kann ich noch aus mir rausholen? Das macht man ja ganz bewusst. Oder genauso geht's mir nach wie vor so, dass ich noch neue Tricks lernen will auf dem Fahrrad. Also ich versuche gerade zum Beispiel wieder mit einem, ich habe so ein Enduro mir so umgebaut, dass ich auch Barspins machen kann und versuche jetzt gerade einfach wieder ein bisschen mehr dialed zu werden mit Barspins. So, okay. Das ist aber jetzt halt in einem, ich sag mal, einem Risk versus Reward Rahmen, der relativ kalkulierbar ist, ja. Und ich habe schon in mir drinne immer dieses, okay, ich will was lernen, ich will besser werden, ich will eigentlich höher, schneller, weiter, ein Stück weit, ja. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist, in was für einem Rahmen von Risiko bewege ich mich da. Also das kalkulierte Risiko. So, ne? Travis Pastrana hat das, glaube ich, mal ganz cool gesagt, als jemand irgendwie in einem Interview ihn so ein Stück weit vor die Stirn gehauen hat, so nach dem Motto, ihr seid doch alle einfach nur bescheuert. Halt Actionsport-Leute, was ihr macht, ist einfach nur lebensmüde. Und da hat er halt gesagt, so nein, Actionsport ist kalkuliertes Risiko. Und ich glaube, da liegt ein Stück weit der Schlüssel begraben, weil ein Unfall sucht sich erstmal keiner aus. Die Gefahr ist immer da, egal ob ich jetzt ein Barspin an der Bordsteinkante übe oder ob ich einen Barspin 15 Meter Drop runter mache oder einen Double Backflip, ja, einen Drop runter mache oder was weiß ich. Aber wenn wir uns alle mal in einer ruhigen Minute Gedanken machen, merken wir dann schon, man kann das schon ein Stück weit kategorisieren, dass jetzt tendenziell das Risiko bei einer gewissen Aktion höher liegt. Und ich glaube, da liegt dann so ein Stück weit die Kunst begraben. Wo ordne ich mich ein? Wo schätze ich, ist mein Limit? Wo kann ich mich safe bewegen? Wo ist vielleicht so die Komfortzone erreicht? Wo sind vielleicht auch so Momente, wo ich sage, das habe ich nur noch einmal die Woche oder einmal im Monat, wo ich merke, okay, jetzt gerade fühle ich es so richtig, ja. Thema Dirtjumpen zum Beispiel. Früher bin ich jeden Tag an einen Spot gegangen als Jugendlicher und habe eigentlich immer versucht zu pushen. Mhm. Du hast jeden Tag irgendwie was Neues gelernt, verbessert. So, jetzt gehe ich Dirtjumpen und an manchen Tagen fühle ich mich so wieder wie der 20-jährige Taxi und merke so, sick, Alter, heute kann ich den letzten Sprung dreiern, so was früher normal gewesen wäre, jetzt ist für mich krass, dann irgendwie nochmal eine Rotation zu machen. Und an anderen Tagen komme ich halt hin und merke schon von vornherein, okay, ich fühle das heute nicht, mein Kopf ist heute nicht an der Stelle und heute ist die Mission oder heute ist das Programm halt einfach nur, okay, lass einfach Lines fahren, clean, smooth, das Fahrrad fühlen, aber heute brauche ich nicht versuchen, der Held zu sein und mein Tricklevel zu sprengen, so. Mhm. Weil das Risiko an dem Tag ein anderes ist als an einem anderen Tag, wo ich vielleicht merke, okay, heute bin ich richtig scharf, heute passt alles, ich fühle mich gut, bin confident. Und ich glaube, das kannst du ja auf alles übertragen. Ob du jetzt Ultradistanzen fährst mit dem Fahrrad, da habe ich auch einen Versuch am eigenen Körper gemacht.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf.
oder ob du jetzt Slopestyle-Tricks oder ob du krasse Freeride-Manöver, wo ja auch immer mehr Kids gerade hingehen. Ne? Freeride ist gerade wieder voll am Aufblühen, was ich mega cool finde, aber auch teilweise sketchy, weil es ist voll so diese keine Schoner-Kultur, aber krasse Stunts bauen und die bomben sich teilweise halt auch ganz gut ein. Und da ist dann auch dieses, okay, wer macht jetzt das unerwartetste und abgefahrenste Manöver über irgendeinen Stunt? Das Level ist irre, ja, da sind irgendwelche vermeintlichen No-Names, die Sachen zeigen, wo du dich fragst, krass, Alter, das wäre früher halt ein New World Disorder Part gewesen. So. Ja.
Aber das ja. Ist eh so, also ich meine, es ist so ein bisschen das Problem, dass ja das Level halt einfach so unfassbar hoch ist, wenn du jetzt wenn wir jetzt nochmal wieder da zurückkommen auf G, der jetzt halt irgendwie mit seinem Video halt natürlich rausstechen möchte, dann musst du halt auch irgendwie entweder ein Konzept haben, wie wir es hatten, oder du musst halt wirklich All-In gehen, ne? Und All-In ist halt einfach deutlich weiter weg von, wie es früher mal war, oder?
Ja. Ja, ich habe jetzt auch die Heißluftballon-Aktion von Elias Schwärzler war ja auch wieder so ein Move. Also ich meine, ich weiß nicht, wie die Idee zustande gekommen ist, aber es ist ja nicht so, dass du dich jetzt im Alltag auf einmal in der Situation wiederfindest und sagst, ach cool, heute springe ich mal vom Heißluftballon.
Sondern das ist jetzt auch nicht so der flowigste der flowigste Move, glaube ich, ne?
Ja, flowig sah es schon ein Stück weit aus. Ja, ich habe es mir angeguckt und also finde ich auch bei allem Respekt so, krasser Move, würde ich jetzt nicht machen müssen. Aber es ist ja schon, ohne ihm jetzt da was unterstellen zu wollen, es ist ja schon so ein Ding, was vermutlich aus der Motivation herausgewachsen ist, wo jemand sich fragt, okay, was können wir machen, was viral geht, was noch keiner gemacht hat, wo wir Klicks mit generieren, wo wir mit rausstechen im Endeffekt so, ne? Was, und dann ist er, ja, was ist das Nächste? Dann springt jemand aus der Raumkapsel so ungefähr. Also, ja, dann, das ist ja, ja,
ich hab gehört, es geht ja immer weiter, ja. Der Nächste springt aus dem Flugzeug und du trainierst schon dafür, oder?
Ja, pssst. Ja, falls hier irgendjemand ein Crowdfunding für mich und meinen Flugschein machen möchte, I'm down for it. Ich bin jetzt auf jeden Fall infiziert im Flugsport, ja.
Ja.
Nee, aber nee. Um die Luftballonnummer noch abzuschließen, da habe ich mal ein bisschen geguckt, so was sind so die Reaktionen und die Kommentare, und das passt eigentlich genau zu dem, wo wir gerade drüber sprechen, wo man auch merkt, das ist zunehmend ein Thema, weil klar, diese ganzen Online-Plattformen, deutsch- und englischsprachig, wie sie auch heißen, es wird halt super viel einfach nur der wilde Stuff gepostet, weil die müssen ja auch irgendwie ihre Klicks generieren, weil die finanzieren sich halt auch über Werbung und über Klicks und Reichweiten. Mhm. Und dann siehst du schon in den Kommentaren relativ schnell, ja, von, ich sag mal, so ein bisschen sarkastischen Kommentaren bis zu ernsten Diskussionen, so, ja, Leute, was ist das hier eigentlich noch? Ich fahre irgendwie mit meinem normalen Mountainbike im Wald im Kreis und das hier ist irgendwie eine andere Welt, da sehe ich mich nicht mehr und da habe ich überhaupt gar keinen Bezug mehr zu. Und das ist ja eigentlich genau das, wo wir gerade drüber sprechen.
Genau.
Klar, das ist so diese Action-Show, die man sich manchmal für als Entertainment-Programm anguckt. Aber das echte Leben sieht anders aus, auch auf dem Fahrrad.
Ja, meistens. Ja, meistens, ja. Ist da relativ wenig Heißluftballon involved.
Ja.
Kann man, glaube ich, so sagen. Ja, aber man kann sich ja natürlich auch irgendwie seine Grenzen oder seine, das, was du gesagt hattest, ne, mit, du willst immer was lernen. Mhm. Das ist natürlich auch so ein bisschen mit Grenzen verschieben zu tun. Und du kannst jetzt auf der einen Seite sagen, okay, ich mache immer krasseres Zeug im Sinne von gefährlicher, oder ich mache halt krasseres und gucke mal, was ich so aus meinem Körper rausbekomme. Und das hast du, glaube ich, dieses Jahr gemacht. Das habe ich auch schon mal gemacht dieses Jahr.
Ja.
Von daher ist das halt irgendwie, finde ich das halt total spannend. Du bist 400...
420 waren es, ja.
Ja, 420 Kilometer.
Ja. Paar 20, ja.
Am Stück gefahren. Was jetzt im normalen Leben eines Radfahrers auch selten vorkommt. Aber es ist trotzdem irgendwie greifbarer, weil ich weiß ja auch, wie ich mich nach 200 Kilometern fühle. Und wenn man dann denkt, ja. Ah ja, jetzt sind wir bei der Hälfte, ja. ist es auf alle Fälle wild. Wie kamst du auf die Idee?
Hat tatsächlich auch mit meinem Retirement zu tun ein Stück weit, weil meine Schwiegereltern, die haben in Holland eine Base, da machen wir öfters irgendwie Sommer, Herbst, Oster, mal so Kurztrips mit der Family, ferienmäßig, und sind da schon seit Jahren immer hochgefahren. Das ist da so in der Nähe vom Eiselmeer.
Mhm.
Und ich hatte schon immer die Idee, eigentlich müsste ich mal mit dem Rad hochfahren oder runterfahren halt, und hab aber immer so ein bisschen Schiss davor gehabt, weil ich die Distanz schon respektvoll betrachtet habe. Ich bin vorher in meinem Leben ja so Distanzen sowieso noch nie gefahren. Zeitmäßig, wenn man es umrechnet, bin ich schon ähnlich lang Mountainbike gefahren. Ich bin schon mal eine super lange Enduro-Tour gefahren, die auch irgendwie fast 15 Stunden, glaube ich, ging. Und so Sachen, wo man schon weiß, okay, die körperliche Arbeit kann ich über diesen Zeitraum grundsätzlich leisten. Aber ich bin vorher noch nie mehr als 200 Kilometer am Stück, glaube ich, gefahren. Also ich bin mal 190 Kilometer wirklich eine Mountainbike-Tour gefahren, die natürlich auch hart war. Aber so eine Distanz noch nicht, und habe eigentlich immer Schiss gehabt, okay, wenn ich das jetzt irgendwie in der Saison mache, wenn wir Zwischenrennen mal als Family irgendwie die Woche Sommerurlaub da oben gemacht haben und ich von da mit dem Rad zurückgefahren wäre, um eine Woche drauf wieder zu racen, hatte ich einfach Schiss, dass mein Körper so tiefenentladen ist. Zu Recht. Also habe ich ganz richtig eingeschätzt, dass mir das halt einfach meine Form fürs Racen zerschießt im Endeffekt. Und da das jetzt nicht mehr relevant ist, war dann der Zeitpunkt gekommen. Und dann hatten wir noch so eine Konstellation, dass wir sonst hätten mit zwei Autos hochfahren müssen, weil ich tatsächlich zwei Tage früher nach Hause oder drei musste für ein Event. Und da habe ich gedacht, bei den Spritpreisen muss ich jetzt durchziehen.
Und, als Rentner hat man es auch nicht mehr so dicke, ne?
Ist so, ja. Und dann musst du halt mal ran, ne? Dann muss der eigene Speck mal weg.
So nämlich.
ja, und dann habe ich gedacht, okay, let's go. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und jetzt ziehen wir mal durch. Und dann habe ich einfach stumpf bei Komoot Travel-Route eingegeben. Die war dann am Ende vom Tag wirklich, ich könnte jetzt die Stats gucken, aber es war gut 50-50 vom Untergrund her unbefestigt und eben dann Asphalt- oder Betonwege. Also schon relativ zäh. Ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mir das Ganze lieber nochmal auf dem Renner geben und dann halt wirklich über Straße deutlich entspannter. Da habe ich schon gut gelitten. Also das war, die 420 hören sich gar nicht so schlimm an, aber im Gelände war es schon echt hart. Also ja, und dann habe ich auch diverse Fehler gemacht. Es war wirklich richtig interessant. Ich habe so krass viel wieder mental als auch körperlich gelernt über mich selbst. Du vermutlich auch bei deinem Lauf. Also das sind ja schon irgendwie so, das sind auch Grenzerfahrungen auf eine Art und Weise, wo du dich halt auf einer anderen Ebene kennenlernst. Und habe ich super viel nochmal über mich gelernt. Also es war richtig, richtig coole Erfahrung.
Was hast du zum Beispiel gelernt?
Dass ich nach wie vor auf eine Art und Weise dumm bin. Das war schon mal das erste Learning.
Aber das ist ja nicht schlecht.
Ich kann euch ja mal mit reinnehmen. Also ich bin morgens um 5 Uhr losgefahren, habe die Nacht schon mal recht durchwachsen geschlafen, weil der Junior noch neben mir im Bett geboxt und getreten hat. Und dann bin ich aber, ja, es war relativ wenig Schlaf, aber dachte ich mir, passt schon, ist okay. Und bin dann um 5 Uhr morgens los. Und dann hatte ich tatsächlich nach 10 Kilometern ungefähr den ersten Platten. Das war schon mal mental eine kleine Hürde. So, dann habe ich umgebaut. Dummerweise, ich hatte vorher Tubeless, habe ich vorher den Abend noch aufgepumpt und dabei hat es angefangen zu zischen. Da musste ich den Abend vorher schon einen Schlauch reinmachen, weil der Reifen so einen Cut hatte, der gerade so noch gehalten hatte, kurz vorher. So, dann bin ich auf Schlauch los, den hat es natürlich kaputt gefahren. Dann habe ich einen weiteren Schlauch reingebastelt. Der war eigentlich ein bisschen zu kurz vom Ventil und war noch ein bisschen tricky, das überhaupt ans Laufen zu kriegen. So, dann ging es weiter und dann nach 50 weiteren Kilometern hat es den Schlauch auch abgeraucht, weil das eigentlich nicht so, das war, glaube ich, ein Rennradschlauch, der war zu dünn, vom Volumen nicht so richtig passend. Aber ich hatte eben nichts anderes. Und dann hatte ich zum zweiten Mal platt, das war dann morgens um 7:45 oder 7:30.
Da sind auch Holland die wenigsten Bikeläden offen, ne?
Genau, da war A noch nichts offen, aber ich war ja auch noch nicht mal bei einem Radladen. Und dann habe ich also erstmal eine kleine Laufeinheit eingelegt. Das war dann kurz vor Kampen. Bin dann in die Stadt zu einem Radladen gelaufen. Den gab's nicht mehr. Den gab's nur noch auf Google Maps. Das war schon mal das Nächste. Und da fing dann eigentlich so ein bisschen das Problem an. Dann habe ich einen Radladen gefunden. Da habe ich mir dann auch einen Schlauch eingebaut. Habe mir noch einen auf Ersatz mitgenommen. Und hatte dann, dummerweise, das ist jetzt der Punkt, wo ich dazu komme, dass ich da dumm war, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich die Zeit wieder reinholen.
Mm.
Und habe angefangen, auf den Schnitt zu gucken. Und habe halt echt versucht, so einen 28er Schnitt zu fahren. Und jeder, der schon mal ein bisschen länger gegravelt ist, wenn du mal versuchst, wirklich so 50-50 Geländestraße einen 28er Schnitt zu fahren, und damit meine ich jetzt nicht einfach nur geschottert und gesplittete Feldwege, sondern so ein bisschen sandig, ein bisschen Singletrail, hier und da mal Wurzeln, Steine, Löcher, dann ist 28 nicht ganz langsam auf dem Gravelbike und vor allem nicht, wenn du insgesamt 400 Kilometer fahren willst. Also das war einfach schlichtweg dumm an der Stelle, ne? Ich bin massiv überpaced.
Das ist so krass, ne, dass dir das, also das finde ich wirklich spannend, dass dir das so passiert, weil du natürlich, also du hast ja vom Training her einfach so eine unfassbare, so ein Knowledge über dich und, aber das ist krass, dass es sich dann da trotzdem so aus dem Konzept bringen kann, ne, das finde ich spannend.
Vor allem habe ich ja, ich hatte die Puls, also ich hatte einen Brustgurt an mit Puls und leider habe ich keine Wattmesskurbel an dem Rad, das wäre mal interessant gewesen, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit gesehen, dass mein Motor am Überpacen ist im Endeffekt. Und dann fängst du so an, so, ah, vielleicht ist die Batterie vom Brustgurt fast leer, kann doch nicht sein. Fühlt sich doch muskulär alles gut an, fühlt sich doch easy an. fährst aber die ganze Zeit irgendwie mit einem 160er Puls darum, wo ich halt genau weiß, Junge, das, also wenn die 160,
kann ja gar nicht funktionieren.
Wenn die 160 stimmen, ne, dann geht die Bude hier aber gleich hoch. Und so war es dann auch. Es war noch dazu super heiß. Also es waren irgendwie 36 Grad oder so in Holland und halt relativ viel in der Sonne ausgesetzt gewesen. Und dann bin ich nach 200 Kilometern einfach massiv geplatzt. Also ich bin im Endeffekt die ersten 200 so gefahren, als wäre mein Ziel gewesen, 200 Kilometer zu fahren. Mhm. Und dann war ich so fertig, dass ich nicht mal mehr einen Schluck Cola trinken konnte, weil mein Körper war komplett übersäuert im Endeffekt. Und ich hatte so das Gefühl, sobald ich irgendwas zu mir nehme, muss ich mich eigentlich übergeben. Mhm. Und das war so...
Das war Halbzeit nicht so gut, ne?
Das war ein ziemlich krasser Make-or-Break-Moment, weil ich wusste ja schon, wie viel ich geleistet hatte und dass es tendenziell die zweite Hälfte eigentlich härter würde, weil du ja die erste schon drin hast und
dann ja auch Höhenmeter dazu kommen und so, ne?
Dann kommen am Ende noch die ganzen Höhenmeter dazu und dann fängst halt an, in deinem Kopf da die wildesten Szenarien zu simulieren und für und wieder zu finden von jetzt muss ich es eigentlich durchziehen, so sonst muss ich das irgendwann nochmal, muss ich mir nochmal antun, den Versuch, oder aber dann auch einfach dieses, okay, ich bin aber eigentlich am Ende, es geht nichts mehr. Und dann war es wirklich so cool, ich habe gemerkt, es gibt technisch gesehen diesen einen Strohhalm, an dem ich mich jetzt festhalten kann, und das ist, ich muss jetzt wirklich massivst langsam weiter cruisen, also im Erholungsbereich. Und da hat dann irgendwie mein Gehirn offensichtlich nochmal auf die Datenbank der Trainingslehre und all diesen Erfahrungen zurückgegriffen, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt im KB-Bereich, also im Erholungsbereich, fahre, wo mein Körper das meiste Laktat abbaut und verstoffwechselt, dann habe ich eine Chance darauf, dass der Körper sich jetzt so in einer halben Stunde ein Stück weit erholt und hinten raus wieder besser werden kann. Und dann hast du halt im Kopf die ganze Zeit dieses, einerseits macht es keinen Sinn, weil du bist einfach erschöpft, die Erschöpfung ist Fakt und du kannst Erschöpfung nicht wegfahren, die ist einfach da und die wird auch immer mehr. Aber halt die körperliche Verfassung, die kann ich wieder verbessern. Und dann kommt natürlich noch die mentale Komponente dazu. Das war dann ganz cool, zwei Kumpels von mir hatten Kontakt mit mir, die hatten dann den Plan, mir entgegenzukommen mit dem Zug bis nach Siegburg. Und dann sind wir quasi bis Siegtal ab dem Rhein hoch zusammengefahren. Und die waren dann halt so, wir setzen uns jetzt in den Zug, wir kommen da runter, treffen uns um so und so viel Uhr da und dann fährst du den Rest eh fährst du eh nach Hause. So, ne? Und zu dem Zeitpunkt, und so bin ich eigentlich, war ich aber fast davon überzeugt, dass ich sagte, nee, Jungs, kann sein, dass ihr da vor mir steht und ich in den Zug einsteige, weil nichts mehr geht, so, ne? Also es war wirklich krass. Und dann, ja, habe ich noch mit meiner Family, mit meiner Frau telefoniert und dann hat echt so der Kleinste halt so gesagt, so, Papa, du schaffst das. Der ist 2,5, ne, so mit einem süßen Slang. Und das hat so krass motiviert, ne, wo man dann wirklich, du bist ja auch, wenn du so fertig bist, wirst du ja sehr emotional. Und das hat mich so krass durchgezogen. Und ein großer Part war auch, dass vor einigen Jahren von mir ein guter Kumpel gestorben ist, ja, sehr jungen Alter noch. Und mit dem habe ich eigentlich immer so Missionen geplant und wir wollten so Sachen, also wir wollten so einen ganz langen Ride mal zusammen machen, weil er das auch oft gemacht hat. Und das haben wir eigentlich nie gemacht. Und so ein Stück weit bin ich auch für einen Andi gefahren an der Stelle. Und das war dann auch so ein Ding, ja, ich bin ein Mensch, den treibt sowas dann schon sehr, sehr stark an. Ne? Also der hat auch immer gegen jede Regel, völlig aus dem Nichts heraus, hat er auf einmal so einen verrückten Ride gemacht und auch teilweise total bescheuerte Sachen. Irgendwie im Winter dann ohne Handschuhe 200 Kilometer gefahren und also wo man sich fragt, warum. Und das hat dann auch angetrieben, weil ich einfach so dachte, ja Mann, ich ziehe das jetzt durch und fahre das ein Stück weit für einen Andi. Und da ist es cool zu erleben, wie so ein mentaler Drive einen über die körperlichen Grenzen hinweg eigentlich trägt. Ne? Und dann war das tatsächlich so, dass mein Körper sich erholt hat und ich habe mich ab, ich sag mal, Kilometer 300 wieder gefühlt wie das blühende Leben. Also ich hätte nach 400 Kilometern, ich wäre jeden Ortsschild-Sprint mit angefahren, weil ich mich wieder so gut gefühlt habe. Und es hat mega Spaß gemacht hinten raus. Auch mit den Jungs dann natürlich so durch die Nacht, schön mit Lampen. Das ist ja ein herrlicher Frieden dann, nachts ohne Autos auf der Landstraße. Mit guter Beleuchtung echt zu empfehlen, ansonsten eher sketchy. Und mein Fueling war dann auf jeden Fall auch on point. Ab Kilometer 200 bin ich fast nur noch Flüssignahrung gefahren und ein bisschen saure Zungen und so von Haribo. Aber da habe ich keine Beziehung zu, aber von Precision Fuels, die sind relativ gut im Endurance Game oder sehr gut. Die haben so Elektrolyte-Tabletten. Und da habe ich dann halbe Fahrradflasche Durstlöcher vom Dönermann immer, halbe Fahrradflasche Wasser und so eine Tablette oben rein. Das ist der Killer-Mix. Also wer das mal ausprobieren will.
Das leuchtet dann schon grün, ne? Aber es wirkt.
Das leuchtet und es belebt dich auf jeden Fall wieder. Also.
Ja, geil. Ja, starke Leistung, also wirklich gut. Leider zum bisschen falschen Zeitpunkt in meinen Augen, weil das war nämlich genau der Tag, als ich meine Gravel-Tour durch Dänemark gestartet bin. Und da bin ich am ersten Tag, war ich schon relativ happy, dass wir irgendwie 120 gefahren sind. Und natürlich hat uns Basti dann geschrieben, ja cool, 120 Kilometer oder wie Taxi sagen würde, Frühstück oder Brötchen holen. Und ich gedacht, ihr...
Ja, sorry dafür, aber war nicht geplant, war keine Absicht.
Super starke Leistung und das ist eben auch eine coole Methode, wie man sich halt irgendwie, wie man lernen kann, wie man sich an seine Grenzen bringen kann. Und das ist vor allen Dingen was, wie du halt sagst, ne, das ist halt einfach Hardcore Mental Game.
Ja.
Und das zeigt. Ja.
Ja, sag ruhig erst.
Ja, ich möchte jetzt eigentlich so ein bisschen woanders hin abbiegen.
Aber, ja, ich habe dazu, um das Thema nämlich abzuschließen, dass wir jetzt nicht genau da stehen bleiben, dass es krass sein muss oder es immer so eine absolute Krasse haben muss. Ich habe nämlich dazu danach einen Post gemacht und habe eigentlich genau da reingeschrieben, dass mir dieser Ride auch nochmal selber gezeigt hat oder mich nochmal motiviert hat auch, Leute dazu anzuschieben. So, was kannst du dir vorstellen? Was ist, also sind 10 Kilometer für dich krass? Okay, dann fahr mal 15. Ja. So, mach mal einen Schritt weiter so und du wirst was erleben, was mega cool und wertvoll ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Message, die man da dranhängen kann. Du musst keine 420 Kilometer fahren, du musst auch keine 1000 und du musst auch keinen 20 Meter Drop springen. Aber wo ist dein Limit, sag ich mal, oder was hast du bis jetzt gemacht? Und ja, so ein Stück weit innerhalb der Komfortzone in Sachen Risiko bleiben. Und das ist natürlich dann bei so körperlichen Dingen was anderes, als jetzt zu sagen, okay, ich bin mal einen 1-Meter-Drop gesprungen, ich springe jetzt einen 5-Meter-Drop. Das ist dann vielleicht nicht zu empfehlen. Aber einfach zu sagen, okay, ich schaff's tendenziell, den Trail einmal zu fahren und fahre dann komfortabel nach Hause, versuch doch nochmal hochzufahren. Mhm. Und ich bin tatsächlich die komplette Tour ohne Musik gefahren. Also so relativ Raw Dogging und das ist mega, mega wertvoll. Also, was da aus deinem Kopf rauskommt, was für Themen auf einmal hochkommen, wo du merkst, krass, das ist irgendwie alles in mir drin und will verarbeitet werden, das ist so, so gut. Und ich glaube, bei diesem viel umsprochenen und diskutierten Thema Mental Health ist es irgendwie angebrachter denn je, dass man so Sachen einfach mal macht, weil ich denke mir, dass das eine natürliche Therapie und Prävention ist, weil du im Endeffekt so ein Stück Selbsttherapie machst, ne? Du einfach mal fährst und mal guckst, was kommt eigentlich aus meinem Kopf raus und nicht dieses dauerhafte hier ein Bildschirm, da Social Media und jetzt, okay, jetzt fahre ich so lange, jetzt höre ich mal einen Podcast oder höre mir noch 8 Podcasts an auf der Tour und noch Musik und das Album noch, sondern einfach mach mal Ruhe. So fürs Gehirn und guck mal, was passiert. Und das ist ein richtig geiles Erlebnis und ich glaube, das kannst du schon auf geh mal eine Stunde spazieren haben, aber das kannst du auch bei 400 Kilometer Fahrradfahren haben, definitiv. Ja,
genau. Ja, man macht halt Boxen auf, man muss sich halt nur im Vorfeld schon damit beschäftigen oder sich ja im Klaren sein, wenn man so eine Box aufmacht, man weiß nicht, was da drin ist.
Ja.
Und das heißt, das ist auch was man vielleicht so ein kleines bisschen planen muss. Du hattest jetzt vielleicht die Zeit oder du hast das natürlich schon öfters gemacht. Du weißt ungefähr, was da in den Boxen drin ist. Wenn man das jetzt das erste Mal macht, dann muss man schon auch irgendwie damit umgehen können oder sich darauf einstellen, dass man was hat, wo man nachher noch ein bisschen dran zu knabbern hat.
Ja,
so, definitiv. Was aber ja trotzdem der richtige Weg ist. Aber man sollte dann nicht darüber davon überrascht sein, dass in diesen Boxen manchmal was drin ist, was man jetzt so gar nicht erwartet hat.
Genau, ich glaube, dass nicht auf die leichte Schulter nehmen trifft da ganz gut. Also richtig. Das kann überraschend heavy werden, was da aus einem rauskommt. Aber das zeigt oder beweist dann ja im Endeffekt nur, dass es umso wichtiger ist, dass man es angeht. Ne?
Genau. Ja. Ich finde es halt cool, weil, was du gesagt hast, ne, versucht mal aus der Komfortzone rauszugehen und das kannst du halt sportlich machen, das kannst du aber halt auch irgendwie, ne, wenn du halt jetzt einen Tag eine Tour fährst und das ist cool für dich, ist natürlich auch aus der Komfortzone rauszukommen, dann fahr mal halt irgendwie und übernachte mal zwischendurch und dann fährst am nächsten Tag nochmal. Also mach wie so eine kleine Bikepacking-Tour. Auch das ist ja schon aus dem Komfortbereich raus und das bringt einem einfach so unfassbar viel. Wo ich aber noch kurz zurück möchte hin, ist, diese Komfortzone ist ja bei jedem irgendwie anders.
Ja.
Und es geht ja nicht darum, also am Ende ist es komplett scheißegal, ob du jetzt 200 Kilometer fährst oder ob du 420 Kilometer fährst. Es geht darum, aus dieser Komfortzone und was Neues über dich zu lernen und was Neues zu erleben. Und dann ist es wirklich, es sind nur Zahlen. Es ist komplett egal. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und dann, wenn man halt sagt, ja, boah, keine Ahnung, ich kann das aus verschiedenen Gründen nicht, am Wochenende war ein Backyard Ultra, und zwar der Last Soul Ultra. Das funktioniert so, du hast quasi eine Runde, die ist, ich glaube, 6,8 Kilometer lang und eine Stunde Zeit dafür. Und du musst das in einer Stunde laufen und die nächste Stunde nochmal und nochmal und nochmal. Und das machst du so lange, bis du nicht mehr kannst. Und natürlich wirst du halt irgendwie, ne, die Erschöpfung wird größer, du brauchst halt länger dafür. Und Hubert Karl Zeil ist 300 Kilometer gelaufen. Ja, am Stück, also quasi jede Stunde. Und der Typ ist 68.
Wow, krass.
Und das ist einfach absolutely insane. Ich meine, der macht das seit 40 Jahren, ja. Der macht Ultraläufe ohne Ende. Der hat natürlich eine andere Komfortzone. Aber das ist halt so, es ist nur... Also es ist Kopf und du musst einfach aus deiner Komfortzone rauskommen und dann ist es cool. Und der ist jetzt 300 Kilometer gelaufen. Für mich war das schon ab 75 Kilometer so, ja. Also okay, eigentlich war schon ab 20 Kilometer so und den Rest habe ich dann noch so durchgezogen. Aber das ist halt, es ist gar nicht so schwer, sich da irgendwie wieder, sich neuen Sachen zu stellen und sich irgendwie da, ja, wieder ein Stückchen besser kennenzulernen. Das finde ich cool und das zeigt halt, man kann das halt einfach ewig machen und man darf halt einfach nie aufhören, das zu machen, glaube ich.
Ja.
Und das müssen jetzt vielleicht keine krassen Drops mehr sein oder keine, weiß nicht, irgendwelche krassen Zeiten chasen oder den 15. Deutschen Meister Enduro-Titel. Ja. Aber das heißt ja nicht, weil man aufhört, das zu jagen, dass man aufhören soll, irgendwas zu jagen.
Genau. Ja, ich glaube, dass es super wichtig ist. Vor allem da eigentlich genau dann, wenn du merkst, du fängst an, Entschuldigungen zu suchen, dann musst du sofort aufspringen und gehen. Weil genau das ist der Punkt, wo wir rostig werden, ja, mental wie körperlich. Und ich bin auch jetzt, ich habe mir nochmal neue Laufschuhe gegönnt und bin einfach
wann
auch mal...
Wann laufen wir zusammen einen Ultramarathon? Ich hätte da, im April hätte ich da eine Mission, da könntest du noch mit einsteigen.
Im April, ja, da kann ich ja vielleicht mir noch eine gewisse Form anlaufen, weil...
Eben.
Und da kommen wir zum Thema, das ist tatsächlich so, Laufen, ich habe Laufen immer, oder ich mag Laufen eigentlich gar nicht so, habe immer das Gefühl gehabt, dass mein Körper nicht zum Laufen gemacht ist, das ist aber Quatsch, weil jeder Körper ist zum Laufen gemacht und hab halt einfach beim Laufen auch eine schlechte Form und Technik, weiß aber auch nichts großartig darüber, aber ich weiß so viel über mich selbst, dass es nicht besser wird, wenn ich es nicht mache. Und da habe ich einfach mir nochmal ein paar Schuhe gegönnt und habe gesagt, okay, jetzt gucke ich einfach, dass ich einmal die Woche eine kleine Runde laufe, halbe Stunde oder so, ja, weil ich einfach Bock drauf habe, auch mal eine halbe Stunde laufen zu können und das soll sich dann nicht katastrophal anfühlen, so, ne? Und da bin ich halt nicht der Typ, der jetzt super krass 420 Kilometer Fahrradfahren-mäßig irgendwie das Ultra-Ding läuft, sondern ich bin halt irgendwie da auch mit einem Schneckenpace meine 4,5, 5 Kilometer erstmal gelaufen und das war für mich auch Komfortzone an der Stelle. So, okay, ich hab's jetzt gemacht, so, tut jetzt 2 Tage Schweine weh, weil komplett andere Belastung. Und dann machst du es die nächste Woche nochmal und merkst plötzlich so, ah cool, ich bin ein bisschen weniger am Schnaufen. Und in der dritten Woche habe ich gemerkt, okay krass, ich habe das Bedürfnis nicht mehr anzuhalten zwischendrin und mal zu gehen, sondern ich konnte es durchlaufen. Und wo man so merkt, cool, ich kann da als absoluter Anfänger auf dem Gebiet auch wieder was lernen und auch wieder wachsen als Mensch im Endeffekt. Und das geht ja überall so, ne? Und das ist irgendwie auch eine coole Erfahrung und ich genieße es halt gerade einfach Sachen zu machen, die nicht zwingend klar laufen kann, im Trainingsplan Platz finden und so, wenn du jetzt als Sportler bist, ist sogar zu empfehlen, aber einfach Sachen zu machen und Zeit in Sachen zu stecken, die nicht zwingend zu meiner Sportlerkarriere beigetragen hätten, ne?
Ja. Ja. Ja, da ist man natürlich dann auch so ein bisschen befreiter vom Kopf her, ne? Weil man sich halt immer so denkt, also du vergleichst ja dein jetziges Radfahren mit dem von vor einem Jahr, vor zwei Jahren und dann ist halt immer so, weil das ist zum Beispiel das, was ich jetzt hatte. Wir sind in Flensburg gestartet und haben eine Dänemark-Durchquerung gemacht und also ich habe quasi, ich bin vorher einmal 5 Kilometer Rad gefahren jetzt mit meinem Arm, ne? Und bin dann halt, hab dann einfach gesagt, ja gut, ich versuche einfach diese Regenerationsphase so lange wie möglich zu ziehen. Das heißt, die erste wirkliche Tour haben wir dann dort mit Gepäck gemacht. Ne? Und da habe ich halt gemerkt, okay, krass, also meine Komfortzone, die ist jetzt hier deutlich geringer wie im letzten Jahr noch.
Ja.
Einfach because reasons, ja. Also ich konnte einfach jetzt lange nichts machen und dann baut man natürlich auch Form ab. Die hat man super schnell wieder, aber man baut sie halt trotzdem ab. Und wir hatten den Trip extra so geplant, weil Martin Donat war wieder mit dabei und wir haben das natürlich filmerisch und fotografisch begleitet. Und da machen wir halt immer alles mit, also wir fotografieren uns quasi gegenseitig oder arbeiten halt mit Selbstauslöser und. Weil ich finde, das passt zu so einer self-supported Bikepacking-Tour viel besser dazu, wie da fährt jetzt noch ein Auto mit.
Ha? Ja, voll, ja.
Dadurch hatten wir die Touren eh nicht so lange geplant, also so maximal 120 Kilometer. Und ich kann dir sagen, ich war richtig froh darüber, weil ich habe richtig teilweise gelitten. Also es war, hätte jetzt auch nicht viel länger sein dürfen.
Ja.
Aber das war dann mental schon so ein bisschen schwierig zu sagen, naja, okay, aber das sind ja meine Grenzen. Und also ich kann nicht schneller fahren und ich kann nicht weiterfahren, sondern ich muss jetzt halt erstmal wieder das aufbauen.
Ja, voll.
Und ich finde, das ist, das macht, wenn du jetzt eine Sportart machst, mit der du keine Geschichte hast, ist es halt nochmal so ein bisschen was anders, ne? Da hast du halt diese Vergleiche nicht.
Ja, es ist halt ein weißes Blatt Papier für dich, ne?
Genau.
Und alles andere hat schon so ein vorgegebenes Muster. Bei meiner Tour, ganz kurz noch, da war das auch so, ich wusste, okay, 420 oder 400 roundabout wird rough. Und ich habe ja auch keinen Trainingsplan mehr. Ich habe auch im Vergleich zum letzten Jahr keine Form mehr. Und habe dann als Vorbereitung darauf zumindest die, ich würde sagen, 4 oder 5 Wochen vor der Tour jede Woche einmal mir vorgenommen, eine lange Radfahrt zu machen, die 100 Kilometer ungefähr war. Zweimal Rennrad, dreimal Gravel, glaube ich, bin ich dann so 100 bis 120, 30 Kilometer gefahren. Und ey, die erste Tour, wo ich über 100 Kilometer gegravelt bin, dachte ich so, nie im Leben fahre ich in einem Monat aus Holland nach Hause. Und dann merkst du auch, klar, der Körper erinnert sich und schaltet wieder da so ein bisschen die Prozesse frei. Aber ja, so muss man dann halt das Ganze als Prozess auch sehen. Und klar, wenn du eine Grunderfahrung, ein Trainingsalter in einem gewissen Sport hast, dann hast du natürlich schnell wieder ein Ziel und weißt, okay, das sind jetzt die 3, 4 Treppenstufen, um das zu machen. Aber wenn das halt so ein komplett neues Ding ist, voll geil. Einfach, macht einfach Spaß, das neu reinzufühlen.
Also, ich habe schon andere Leute in so einen Lauf reingequatscht. Also, ich arbeite da mal weiter dran und April kannst du ja schon mal.
Wie viel Kilometer sind das?
Es ist auch so ein bisschen die Frage, also entweder die 65 oder die 100.
100 Kilometer laufen.
Ja, aber es ist Trailrunning, also mit Stöcken und alles. Also
ach, dann geht's
da,
ja.
Da sind schon die 65, glaube ich, absolutes tun schon weh. Aber genau.
Okay.
Und zwar ist das in der fränkischen Schweiz, also quasi um Forchheim rum. Es wäre natürlich, da könntest du auf alle Fälle auch ein bisschen Crowd mobilisieren wahrscheinlich.
Könnte ich noch ein paar Arbeitskollegen dazu motivieren vielleicht.
Ja, genau, richtig. Dazu motivieren oder reinquatschen. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Okay, umso mehr reinquatschen.
Ich finde, wir sollten uns da off-air drüber unterhalten. Nicht, dass ich mich hier noch in
Bredouille... Das ist jetzt meine Idee, ja.
Genau. Ja, also ich merke schon, dass ich da vom Typ her grundsätzlich immer Bock habe auf so Challenges. Ja, bin ich anfällig für, sage ich mal, ja.
Ich weiß.
Ja.
Sehr gut. Ja, mega. Also ich würde sagen, wir haben jetzt hier schon wieder eine Stunde gequatscht. Ganz wichtig, checkt das Kasachstan-Video aus. Das gibt's auf alle Fälle ab Mittwoch zu sehen. Und wir haben noch ein paar wenige letzte Plätze beim Gravel Camp im Erzgebirge nächstes Wochenende, übernächstes Wochenende frei. Meldet euch da noch an, kurzfristig. Wetter soll gut werden, checkt es aus und genau, dann hören wir uns. Genau, da gibt's es ist 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag und es wird eigentlich Samstag und Sonntag gibt's jeweils unterschiedliche Touren und am Freitag gibt's noch so ein kleines Bergrennen.
Geil. Das wird ganz cool. Könnte also für die sich jetzt bei diesem Podcast angesprochen gefühlt haben, direkt die Chance sein,
auf alle Fälle
die Komfortzone zu verlassen oder zu erweitern. Genau.
Ja,
eben. Sehr cool. Also
von daher, checkt die 2 Sachen aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hier wieder nächste Woche an Altburkater Stelle. Und ich werde jetzt auf AirTaxi ein bisschen bearbeiten, dass er mit mir nächstes Jahr sehr lange laufen geht. Und dann würde ich sagen, du bist hier in den Podcast so schön reingestartet. Jetzt kannst du auch das Ding closen und hast die letzten Worte.
Okay. Ja, vielen Dank auch meinerseits für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, unserem Gelaber zu folgen. Ich glaube, es waren ein paar ganz coole Messages dabei, auch an uns selbst. Ist immer wieder cool, mit dir, Tobi, so Themen anzupacken. Wir hatten mal wieder noch 2, 3 andere Dinge auf unserer Liste, aber haben uns dann im Prozess verfangen und irgendwie ein bisschen tiefer gegraben, was ich immer sehr, sehr wertvoll finde. Und ich glaube, dass da, ja, wie gesagt, sowohl für uns als auch für euch da draußen was Wertvolles gelegen sein könnte. Insofern geht raus, macht was ein bisschen größer ist, als ihr euch vorstellen könnt und guckt mal, was ihr dabei fühlt. Ich finde, das ist ein wundervoller Prozess, egal ob auf 2 Rädern oder auf Laufschuhen oder was auch immer. Aber geht's raus, bewegt euch und fühlt einfach mal das Leben. In diesem Sinne, reingehauen. Ciao.
Ciao, tschüss. Ciao, ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.